Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir über Gedenkorte und Mahnmale sprechen, die mit der DDR und mit der friedlichen Revolution 89 zu tun haben, an diesem Abend vor dem 3. Oktober. Berlin, das war lange Zeit die Insel der Seligen für Kreative und Künstler, aber diese Zeiten sind auch schon lange vorbei. Wer ein Atelier sucht, geht schon mal in die nächste Kleinstadt, die mit dem Regionalexpress zu erreichen ist, oder findet etwas ganz am Rand der Stadt, während internationale Künstlerstars gefeiert werden. So kann das nicht weitergehen, meint Antje Weitzel, neue Leiterin des Künstlerhaus Bethanien. Mehr dazu im Fazitgespräch. Und in der Schweiz kann man schon mal sehen, was passiert, wenn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so richtig drastisch eingespart wird, zum Beispiel bei der Nachrichtenberichterstattung. 35 Jahre Mauerfall, passend zum Tag der deutschen Einheit. Morgen wurde heute bekannt gegeben, dass nach langer Suche nun ein zentraler Gedenkort für die Opfer des SED-Regimes gefunden worden ist, in Berlin, unweit des Bundeskanzleramtes. Beschlossen hat der Bundestag die Errichtung schon 2019, aber die Initiative, die reicht schon viel, viel länger zurück, bis ins Jahr 2008. Und eine wichtige Institution, die sich immer dafür stark gemacht hat, das ist die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, mit deren Direktorin Anna Kaminski habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Kaminski.
Hallo und schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Warum hat das eigentlich so lange gedauert, das Projekt nach vorne zu bringen, bis zu einem Standort? Ich meine, das dauert jetzt ja sicher auch noch mal ein paar Jahre, bis da auch was steht.
Ja, warum hat das so lange gedauert? Das ist ja oft ein weiter Weg von einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die sagt, wir brauchen ein solches Denkmal, was eben, wie gesagt, auf das Ende der 2000er Jahre zurückgeht, bis auch dahingehend, dass der politische Raum überzeugt werden kann, bis es dann tatsächlich zu Realisierungsvorstellungen und Konzeptionen kommt. Also das ist ja in Demokratien oft ein tatsächlich langer Prozess. Und hier kommt natürlich auch hinzu, dass in den ersten Jahren nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft der Schwerpunkt darauf lag, die Täter und Tatorte, die Repressionsorte sichtbar zu machen, Massengräber zu kennzeichnen. Also eine Erinnerung an das geschehene Unrecht und die Opfer dieses Unrechts dezentral und regional sichtbar zu machen, das stand in den ersten Jahren im Vordergrund. Und später kam dann die Überlegung hinzu, dass es wichtig und sinnvoll ist, so wie in anderen einstmals kommunistisch beherrschten Ländern, auch ein zentrales nationales Denkmal oder Mahnmal zur Erinnerung an diese Opfer in der Regel in den Hauptstädten dieser Länder zu haben.
Anscheinend, Frau Kaminski, ist das eine Frage der Zeit oder der Zeitläufe, der historischen Perspektive, die man zu so einem niedergegangenen Regime einnimmt. Denn, wie Sie schon gesagt haben, es brauchte eben auch den politischen Raum, um dieses Einheitsdenkmal überhaupt zu etablieren.
Ja, also ich denke, wir haben ja in allen Auseinandersetzungen und Aufarbeitungen von insbesondere vergangenen Unrechtsregimen, haben wir immer auch verschiedene Konjunkturen wegen des öffentlichen Interesses oder weil etwas aufgedeckt wird, was vorher unbekannt war, weil der Forschungsstand vielleicht ein anderer ist. Und diese Themen tauchen dann aber irgendwann auf. Also in der Regel werden ja die schwersten Verbrechen zuerst bearbeitet, aber dann stellt man fest, es bleibt ja nicht dabei, sondern es taucht neues Unrecht auf, was in der ersten Zeit in dieser Form gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat oder weil die Opfergruppe vielleicht klein ist, nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit bedacht worden ist. Das haben wir ja bei der Aufarbeitung von allen solchen Regimen, von Gewaltherrschaft, von Diktatur, von autoritären Regimen.
Der Standort für dieses Denkmal, für dieses noch zu bauende Denkmal, der befindet sich in einem kleinen Park zwischen Hauptbahnhof und Bundeskanzleramt in Berlin. Was würden Sie sagen, macht ihn aus und ist es eine gute Wahl?
Also ich finde diesen Standort sehr, sehr gut. Also er liegt in der Mitte des politischen Berlins. Er liegt ganz in der Nähe des Kanzleramts und auch in der Nähe des Parlaments. Er liegt in der Nähe des Reichstages und er ist auch sehr gut sichtbar. Also es ist kein Ort, der versteckt ist, sondern das wird dann natürlich der künstlerische Wettbewerb, der Architekturwettbewerb zeigen, der auch tatsächlich Raum und in Anführungsstrichen die Luft bietet, dass ein solches Denkmal seine Wirkung entfalten kann, weil es sichtbar ist, weil es auch für diejenigen, die vom Hauptbahnhof ins Regierungsviertel laufen, ja, eine Art Innehalten, eine Störung im Alltag in Anführungsstrichen beinhaltet, weil man sich fragt, was steht denn da, was wird das sein?
Und wie groß wird es sein?
Die zur Verfügung stehende Fläche ist natürlich nicht so riesenhaft groß, aber ich muss auch sagen, dass ich oft die kleineren Denkmäler, die eine unglaublich große Ausstrahlung und Wirkung haben, die gefallen mir oft eigentlich auch sehr gut. Also ich bin sehr neugierig, was da rauskommt.
Über das Datum 3. Oktober, Frau Kaminski, ist ja schon viel diskutiert worden. Da gibt es keinerlei historische Bezüge. Das wurde ja einfach so festgelegt. Wäre es nicht 35 Jahre nach dem Mauerfall auch mal an der Zeit, das zu ändern?
Ja, dieses Datum 3. Oktober steht jetzt seit 34 Jahren. Und das war ja ein Beschluss des Parlaments. Und natürlich hätte ich mir 1990 oder auch danach ein anderes Datum gewünscht, beispielsweise den 17. Juni, der ja bis 1990 der Tag auch der deutschen Einheit und der Tag der Erinnerung an die mutigen Ostdeutschen und DDR-Bürger war, die damals zum ersten Mal eine landesweite Erhebung gegen die kommunistische Herrschaft gewagt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es hätte eine ganze Reihe möglicherweise auch andere Daten und Termine gegeben, aber es ist nun mal der 3. Oktober und ich glaube nicht, dass, wenn man jetzt dieses Datum ändert, dass das was bringen würde.
Die friedliche Revolution 89 war ja eine Erfolgsgeschichte. Wie sehen Sie den Umgang heute und auch vielleicht die Bildungsarbeit, was dieses Ereignis betrifft, auch ganz speziell mal mit Blick auf die Schule, wo ja anscheinend in Berliner Gymnasien das zum Beispiel bis zur 9. Klasse überhaupt kein Thema ist? Also müssten wir nicht da auch in Anbetracht der gegenwärtigen politischen Situation ein bisschen tiefer einsteigen?
Also als jemand, der sich historisch mit Themen beschäftigt, bin ich natürlich immer dafür, dass historische Themen und gerade, sagen wir mal, die Geschichte des 20. Jahrhunderts, also unmittelbare Vorgeschichte, dass das stärker in der Bildungsarbeit, in der Schule und so weiter vorkommt. Insofern plädieren wir seit Jahren dafür, dass es sinnvoll wäre, gerade die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu verstärken und das beste Mittel aus unserer Sicht ist, dass es ein verbindliches Prüfungsthema ist, denn alles das, was in einer Prüfung drankommen kann, wird dann in der Regel tatsächlich auch unterrichtet. Aber das Wichtigste ist natürlich, was passiert im Schulalltag? Gibt es da genug Stunden? Gibt es genug Lehrkräfte, die das unterrichten können? Und reicht tatsächlich auch die Zeit aus, um sich mit den Fragen der jüngsten deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Das wird auch in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und natürlich hängt es dann auch zum Schluss von den Ressourcen im jeweiligen Schulalltag ab. Das kann man eigentlich auch aufgrund unserer föderalen Struktur im Bildungssystem der Bundesrepublik gar nicht so pauschal sagen.
Anna Kaminski, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und wir sprachen an diesem Vorabend des 3. Oktober über die Errichtung eines Denkmals für die Opfer des SED-Regimes. Vielen Dank, Frau Kaminski.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Schwarz.
Ein anderes Denkmal, das mit der deutschen Wiedervereinigung zusammenhängt, wartet ebenfalls noch auf seine Realisierung. Die Rede ist jetzt nicht von der sogenannten Einheitswippe in Berlin, deren Bau wurde ja immerhin begonnen, obgleich er ins Stocken geraten ist. Nein, sondern in Leipzig soll ja ebenfalls ein Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen, also dort, wo die Montagsdemonstrationen 1989 den Fall des DDR-Regimes besiegelten. Seit 2007 wird daran herumgedoktert und tatsächlich wurde heute Vormittag ein Siegerentwurf vorgestellt. Dazu unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz.
Die Stadt Leipzig hatte schon im Vorfeld Pflöcke eingeschlagen. Der Wilhelm-Leuschner-Platz wird ein Park mit Grünflächen und Bäumen. Das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal soll sich darin einfügen. Nun ist klar, wie das aussehen könnte. 50 Plakate und Banner aus weißem Edelstahl, in Grüppchen verteilt. Eine Reminiszenz an die Montagsdemonstrationen, die im Herbst 1989 hier an diesem Platz vorbeizogen. Auch wenn die Menschen bei den ersten Demonstrationen im Oktober 89 zunächst noch keine Plakate trugen, konnten sie doch nicht wissen, ob die Staatsmacht den Protest nicht mit Gewalt zerschlagen würde.
Es braucht eine Würdigung, also gerade vor allen Dingen der Mut, der braucht noch viel mehr Würdigung.
Die Künstlerin Bea Maier war damals selbst dabei, mit Anfang 20. Erst in ihrer Heimat Karl-Marx-Stadt, dann auch in Leipzig. Gemeinsam mit dem Architekten und Künstler Michael Greschak und dem Leipziger Architekturbüro Zieler hat sie den Siegerentwurf gestaltet.
Es werden 50 verschiedene Transparente. Es gibt sozusagen drei Grundformen. Das eine ist ein Banner, also sozusagen eine längliche Form. Das andere ist eine Fahne, etwas kleiner und auch noch eine andere Form von Transparent. Und die kriegen aber jedes noch eine einzelne individuelle Formung.
Die Objekte sollen in dem kleinen Park zwischen Innenstadtring und Stadtbibliothek verteilt stehen. Ausdruck unterschiedlicher Positionen in der Revolutionsbewegung 1989, ebenso wie innerhalb der heutigen Gesellschaft.
Es ist weiß, es ist sozusagen unbeschrieben. Also das Thema der Freiheit oder der freien Äußerung auf einem unbeschriebenen Blatt. Weiß auch die Farbe für Frieden, für Gewaltfreiheit.
Hinzu kommen 16 im Boden eingelassene Jahreszahlen aus Aluminium. Entscheidende Daten der friedlichen Revolution in der gesamten DDR. Das hat die Jury überzeugt. Sie wählte den Entwurf aus insgesamt 32 Einreichungen. Die weißen Plakate seien eine kraftvolle Inszenierung, so der norwegische Architekt Kjetil Thorsen, der Vorsitzende der Jury. Sie suchte einen Entwurf, der Menschen ins Gespräch über die Vergangenheit bringen soll, und war sich zunehmend einig.
Dass das kein riesiges symbolisches Objekt sein kann, sondern dass es mehr interaktiv mit der Bevölkerung Räume schafft, durch ganz einfache und schön gestaltete Mittel.
Damit treffe der Entwurf den Zeitgeist, sagt Thorsen. Der weltweit renommierte Architekt hat unter anderem den Museumskomplex am Ground Zero in New York geplant.
Wir sind nicht mehr damit zufrieden, dass große monumentale Werke, Einzelwerke, die nur auf sich schauen, symbolisch dastehen, sondern wir wollen assoziative Werke. Wir wollen Werke, die uns irgendwie berühren, um uns selbst weiterzuentwickeln oder über Geschichte, Zukunft zu überlegen.
Auf Platz 2 landete der Entwurf einer in den Boden abgesenkten Schale aus spiegelnder Keramik und Metall, die den Sternenhimmel reflektieren soll. Auf Platz 3 ein dreidimensionaler, begehbarer Schriftzug. Für den Bau stehen bis zu 5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Hälfte übernimmt der Bund. Wenn alles gut läuft, kann in einem Jahr mit dem Denkmalbau begonnen werden. Zum 36. Jahrestag der Friedlichen Revolution.
Alexander Moritz über das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Nabucco ist eine der großen Verdi-Opern. Sie steht ziemlich am Anfang seiner Karriere und mit ihr hatte Verdi 1842 an der Mailänder Scala auch seinen großen Durchbruch. An Beliebtheit hat das Werk seither nicht eingebüßt. Jeder kennt den Gefangenenchor. Musikalisch hat die Geschichte um den größten wahnsinnigen Nabucco aber weit mehr zu bieten. Heute Abend feierte eine Neuinszenierung an der Berliner Staatsoper Premiere mit Anane Trepko in der Weib Hauptrolle. Unser Kritiker Uwe Friedrich kommt gerade aus der Premiere. Hallo.
Guten Abend, hallo.
Anane Trepko, zu Beginn des Ukraine-Krieges ja eine Persona non grata. Beim letzten Auftritt gab es hier ja auch noch Proteste. Gab es die heute Abend auch?
Nein, es blieb alles still. Ich habe extra noch mal vor dem Opernhaus nachgeguckt, ob es da Demonstrationen gibt. Und auch während der Aufführung blieb alles ruhig. Sie hat ein dezidiertes Bu abgekriegt nach einer Kabaletta. Aber das war eindeutig, weil es diesem Opernfan nicht gefallen hat. Das hatte keine politischen Gründe.
Ja, da kann sie sich offenbar wieder sehen lassen. Geht ja dann in der Opernwelt auch recht schnell. Aber sie ist ja auch ein ganz großer Star. Wurde sie diesem Anspruch heute gerecht?
Diese Frau ist wirklich ein Phänomen. Was die kann, was die technisch kann in dieser ungeheuer anspruchsvollen Partie, die sehr hoch, sehr tief liegt, sehr unbequem, sehr viele dramatische Ausbrüche hat und dann doch wieder zart und zerbrechlich sein muss. Sie ist einerseits immer Anane Trepko mit ihrem wiedererkennbaren Timbre, mit ihrer Art der Gestaltung, von der ich zugegebenermaßen nicht der allergrößte Fan bin, aber wie sie das macht, was sie da macht und wie fleißig sie auch an diesen Rollen arbeitet, kann einem nur Respekt abnötigen. Wir hören sie mal mit einem Ausschnitt aus ihrer ersten Arie.
Thank you.
Da hören wir sie, Anna Netrebko, wie sie leibt und lebt. Und sonst, Uwe Friedrich, war es sonst auch ein musikalischer Genuss dieser Abend?
Durchwachsen würde ich das mal nennen. Lucas Halsey war der Titelheld Nabucco sehr kraftvoll, macht das auch sehr geschickt. Ismaele Ivan Magri, für meinen Geschmack schon etwas hörbar alt. Das hat ja nichts nur mit dem realen Alter zu tun, sondern einfach hörbar alt für einen jugendlichen Liebhaber. Marina Prudenska, ja eine tolle Fenena. Gibt zwei weibliche Hauptrollen, Abigail und Fenena. Das war Marina Prudenska, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ein echtes Problem ist der Dirigent Bertrand de Billy. Der nimmt diese Oper nämlich extrem robust, sehr laut, als wollte er beweisen, dass Verdi zu Recht bei seinen Zeitgenossen als der Schreihals der Oper bekannt war oder verleumdet wurde. Also das geht mir viel, viel, viel zu robust zu, hat wenig Raum für die leiseren Töne und wenig Struktur vor allem. Ich saß gegen Ende tatsächlich da und dachte, kommt da jetzt noch eine Szene? Sind wir jetzt schon am Ende? Und eigentlich bei so einem formbewussten Komponisten wie Verdi darf das nicht passieren. Da muss man das Gefühl haben, so jetzt gehen wir wirklich aufs Finale zu. Und das hat Bertrand de Billy mit der Staatskapelle Berlin wirklich nicht geschafft. Auch den bekannten Gefangenenchor hat er so gerade runterdirigiert, dass es überhaupt kein Geheimnis, keinen Charme hatte. Gab auch keinen Applaus hinterher. Auch sowas ist ja doch ein Zeichen.
Nabucco, eine Oper mit antikem Stoff. Es geht um das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft. Ist das irgendwie politisch inszeniert worden heute Abend?
Emma Dante, die Regisseurin, gleichzeitig Autorin, Theaterregisseurin, hat auch Filme gemacht, hat auch schon einige Opern inszeniert, hat vorher gesagt, dass sie das weder in der historischen Zeit, in der Antike spielen lassen möchte, noch in der Entstehungszeit, im Risorgimento. Dieser Oper wird ja auch immer nachgesagt, sie sei politisch für die Verdi-Zeit, Einigung Italiens, noch heute, wo es ja auch um das bedrohte Israel, das bedrohte jüdische Volk gehen könnte oder würde. Und dann endet man leider ganz schnell in einem kitschigen Opern-Niemandsland. Das ist dann sehr bunt, sehr golden. Es gibt viele Blumen in der Bühne von Carmine Maringola und Fantasiekostüme von Vanessa Sannino. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran mich das erinnerte. Und dann dachte ich, es sind die Giallo-Filme der 70er Jahre. Diese eigentlich ganz billigen und ganz jetzt wieder kultig trashigen Horrorfilme aus Italien. Bunte Kostüme. Zwischendurch gibt es mal so eine Art Huibu in Goldlamé als Tänzer, Tänzerin. Man weiß nicht genau, was diese Figur sein soll. Gott, der Glaube, der verlorene Glaube. Es wird alles überhaupt nicht deutlich. Es wird ein Käfig reingeschoben, der gleichzeitig die Krone sein kann, aber auch ein Götzenbild, aber auch wieder Käfig für den zwischenzeitlich mal verrückten Nabucco, der dann daraus winkt, wie Hänsel in Hänsel und Gretel, und dann ist Abigail auf einmal die Knusperhexe. Fragezeichen. Ich habe es nicht verstanden und habe mir irgendwann gedacht, das liegt jetzt nicht an mir. Das liegt einfach daran, dass Emma Dante da total inkonsistent mit diesem Stoff umgeht. Und in diesem Bühnenbild werden auch nur die ersten paar Meter der Bühne bespielt. Es ist im Grunde eine konzertante Aufführung, wo dann mal ein bisschen getanzt wird und mal sich grimmig angeschaut wird oder mit Pistolen gefuchtelt, ohne dass das irgendwas Bedrohliches mal hätte. Oder, Sie sagten gerade, Freiheitskampf des jüdischen Volkes, dass es da um irgendwas gehen würde. Die stehen da und singen und gehen, wenn sie ausgesungen haben.
Man schaut natürlich umso genauer hin, wenn dahinter dann auch noch eine neue Opernintendanz steckt. Elisabeth Sobotka hat ihr Amt damit jetzt offiziell eröffnet. Setzt sie mit dieser Inszenierung in irgendeiner Weise ein neues Zeichen?
Also ich möchte das jetzt nicht überbewerten, wenn die erste Inszenierung einer neuen Intendanz rauskommt. Da muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber ich habe eine Menge Fragen. Es gab in Berlin eine ganz, ganz großartige Hans-Neuenfels-Inszenierung. Inszenierung von Nabucco. Die wurde an der Deutschen Oper irgendwann weggeworfen und ersetzt durch eine ziemlich langweilige Keith Warner-Inszenierung. Jetzt gibt es an der Staatsoper eine noch deutlich schlechtere Inszenierung desselben Werks. Da muss man doch mal sagen, wir haben das hier in Berlin schon, und zwar zur Genüge. Wenn Anna Netrebko dringend in Berlin Abigaile singen will, kann sie das bitte schön in Charlottenburg machen. Wenn man dringend einen frühen Verdi haben möchte in Berlin, würde ich sehr willkommen heißen, dann macht man eben einen anderen auf diesem Termin. Dann macht man Il Corsaro oder Battaglia di Legnano, alles Werke, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, die seit Menschengedenken hier nicht gespielt wurden. Und ich rede noch gar nicht von Mercadante und all den anderen italienischen Komponisten der Zeit, die sträflich vernachlässigt werden in Deutschland. Ich weiß nicht, was Elisabeth Sobotka geritten hat, diese Oper für die Eröffnung ihrer Intendanz auszuwählen.
Uwe Friedrich über die Nabucco-Premiere mit Anna Netrebko an der Staatsoper Berlin. Und die nächste Vorstellung, die ist am 9. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der mit 25.000 Euro dotierte Wirth-Preis der Jeunesse Musicale Deutschland geht in diesem Jahr an die litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tiller. Die Preisträgerin nehme mit ihrem sensiblen Dirigat das Orchester und das Publikum mit auf eine empathische musikalische Entdeckungstour, teilte der Verein zur Begründung mit. Die 38-Jährige sei durch ihre Hingabe eine glaubhafte Musikvermittlerin und ein Vorbild für alle, die klassische Musik im Leben erfahrbar machen. Im Alter von nur 29 Jahren wurde die Litauerin 2016 als erste Frau Chefdirigentin des britischen City of Birmingham Symphony Orchestra und folgte damit auf Dirigenten wie Sir Simon Rattle und Andris Nelsons. Das PEN-Zentrum Deutschland protestiert gegen die drastische Kürzung des Programms Writers in Exile für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller durch die Bundesregierung. Zudem soll das Programm nach 25 Jahren dem PEN-Zentrum weggenommen und einer anderen Kultureinrichtung übertragen werden, teilte die Schriftstellervereinigung in Darmstadt mit. Bereits für nächstes Jahr solle das Budget des Projekts von 900.000 Euro um fast 30% auf 654.000 Euro gekürzt werden. Das PEN-Zentrum koordiniert derzeit 15 Stipendien für verfolgte Autorinnen und Autoren in 6 verschiedenen Städten. Das Writers in Exile-Programm sei ein Aushängeschild der Bundesrepublik Deutschland. Wer das Programm kürze, gefährde Menschenleben, erklärte PEN-Vizepräsidentin und Writers in Exile-Beauftragte Astrid Fehstedt. Die russische Journalistin Katerina Gordjejewa wird in diesem Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Sie erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Buch »Nimm meinen Schmerz – Geschichten aus dem Krieg«. In dem Buch porträtiert die 47-Jährige 24 Überlebende des russischen Angriffskriegs, vor allem aus der Ukraine, aber auch Mütter russischer Soldaten und eine Witwe. Gordjejewas Buch sei literarisch sehr beeindruckend, so die Jury. Sie stelle das Leid ihrer Gesprächspartnerinnen und Partner in den Vordergrund. Gordjejewa zählt zu den bekanntesten Journalistinnen Russlands. Vom Kreml wird sie als ausländische Agentin gesehen. Nach der Annexion der Krim 2014 ging sie ins Exil und lebt heute in Lettland. Der Geschwister-Scholl-Preis zeichnet seit 1980 jährlich ein aktuelles Buch aus, das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und bürgerliche Freiheit sowie moralischen und intellektuellen Mut fördert.
Das Künstlerhaus Bethanien ist eine echte Institution in Berlin. 1974 als Projektraum in einem leerstehenden Krankenhaus gegründet, hat es sich über die Jahrzehnte zu einem schon wichtigen Anziehungspunkt für zeitgenössische Kunst entwickelt. Inzwischen nicht mehr am Ursprungsort, aber immer noch mitten im Stadtteil Kreuzberg. Und dieses Künstlerhaus Bethanien hat jetzt eine neue Leiterin, Antje Weitzel. Sie folgt ihrem Vorgänger Christoph Tannert im Amt, der 30 Jahre lang die Geschicke des Hauses bestimmt hat. Guten Abend, Frau Weitzel.
Guten Abend.
Sie bringen sehr viel Erfahrung mit aus unterschiedlichsten Kunstkontexten, nicht nur in Berlin, sondern auch international. KW Kunstwerke, die Berlin Biennale, kommunale Galerien. Was ist für Sie denn das Besondere am Künstlerhaus Bethanien?
Darüber habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht und auch Fragen gestellt, quasi wie sich das Künstlerhaus in die Berliner Kunstlandschaft einreiht, als ich mich hier beworben habe, was es ausmacht, was sein Profil ist, was seine Stärken sind und welche Institution eigentlich in der Berliner Kunstlandschaft auch überhaupt gebraucht wird. Und war eigentlich sehr zufrieden, dass das Künstlerhaus schon ein sehr spezifisches Profil hat, weil es ja auch ein Künstlerhaus ist und eben keine Galerie, kein Museum, keine Kunsthalle und eben dieses besondere Merkmal hat, dass es ein internationales Atelierprogramm ist und wie einer meiner Vorgänger so schön gesagt hat, die Welt quasi ins Haus holen möchte durch die internationalen Stipendien und Künstlerinnen, die hier ein- und ausgehen und hier auch leben vor allen Dingen.
Das heißt, die Residenzen stehen an erster Stelle, ja?
Die Residenzen sollen an erster Stelle stehen und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was andere Häuser vielleicht nicht tun. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir genau hingucken, was eigentlich die Bedürfnisse der Künstlerinnen sind heute. Und auch, was eigentlich das, was Berlin ausmacht, ist ja die Kunstproduktion. Und es ist immer noch ein Anziehungspunkt und sehr lebendig, besonders im informellen Bereich, auch was hier an Kunstproduktion passiert, trotz steigender Mieten, Inflation und Lebenshaltungskosten, trotz Konflikten und trotz Diskussionen um Kunstfreiheit ist es immer noch hier ein besonderer Ort der Kunstproduktion. Und ich möchte diesen Praktiken, die hier ausprobiert werden, auch einen Ort geben und das auch unterstützen in allen Versionen, also die Fragen, Methoden und Verfahren, dass die hier einen Raum finden, aber natürlich auch die sozialen und politischen Forderungen, die quasi den Nährboden für diese Praktiken auch bilden.
Sie sind bestens international vernetzt durch Ihre Arbeit, kennen aber eben auch, man hat es eben auch schon gemerkt an Ihrer Antwort, die Berliner Kunstszene sehr gut, in der ja häufig auch beklagt wird, dass sie zu wenig sichtbar ist. Also zum Beispiel, wer geht schon in kommunale Galerien, heißt es da. Wie wird sich das auf Ihre Arbeit niederschlagen? Lässt es sich überhaupt verbinden, wenn Sie sagen, das ist ein Haus der Künstlerresidenzen, wo ja dann doch eben Künstler von außen kommen?
Das würde ich gerne eben auch als einer der Schwerpunkte, die ich versuchen werde, zu etablieren, dass es einen größeren Brückenschlag gibt in die Stadt hinein. Ich werde versuchen mit meinen Kolleginnen hier, dass wir circa 5, 6 Ateliers für Berliner Künstlerinnen hier einrichten können. Kleinere, aber leistbare, sodass die Kunstproduktion auch nicht an die Peripherie der Stadt permanent gedrängt wird. Es ist mir ein sehr großes Anliegen, dass hier eben auch Berliner Künstlerinnen mit den internationalen Künstlerinnen zusammenarbeiten können.
Interessant, vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, weil das dürfte jemandem, der nicht hier in dieser Stadt lebt und mit Kunst nicht so viel zu tun hat, gar nicht so klar sein, dass die Zeiten in der Vergangenheit liegen, wo man sich als Künstler ein billiges Atelier suchen konnte.
Ja, das ist mittlerweile sehr, sehr schwierig und das ist auch für das Künstlerhaus selbst schwierig, weil unsere Immobilie einfach uns auch nicht gehört und wir selber von steigenden Mieten und Inflation betroffen sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten Atelierhäuser mittlerweile in Oberschöneweide und in Adlershof, in Hohenschönhausen und so weiter angesiedelt sind, wenn sie denn noch leistbar überhaupt sind. Die meisten Künstlerinnen verlegen sich auf Studioarbeit, aber es gibt natürlich sehr viele Bestrebungen des Berliner Senats, das muss man ganz ehrlich sagen, dem auch Abhilfe zu schaffen, dass es eben bezahlbaren Arbeitsraum für Künstler weiterhin geben muss in Berlin, weil sonst hat Berlin auch verloren.
Nun sind ja die Ausstellungen, die sind bis Ende des Jahres beziehungsweise bis April 25, liest man, geplant von anderen. Womit wollen Sie denn dann starten? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie die erste Ausstellung vermutlich schon im Kopf haben.
Ich habe meinen ersten Antrag schon rausgeschickt und eines meiner ersten Projekte ist quasi durch sehr viele Fragen auf mich zugeflogen. Und ich habe gemerkt, dass ich da nicht drumherum komme, zu fragen, was es denn eigentlich bedeutet, heute ein Künstlerhaus zu sein und ob es im Jahr 2024 noch zeitgemäß ist, eigentlich ein Künstlerhaus zu sein und kein Künstlerinnenhaus, also die männlich ungegenderte Schreibweise im Namen zu tragen und dann auch noch den Namen eines Gebäudes, das nicht mehr unser Zuhause ist. Das sind Fragen, die permanent an mich herangetragen wurden und ich habe gedacht, dass ich darüber gerne ein Projekt machen möchte und zwar in einem längerfristigen Prozess mit Künstlerinnen und Kuratorinnen und Autorinnen zusammen zu fragen, welchen Namen und welche Identität denn heute ein Künstlerhaus braucht. Und eine spontane Idee dazu war eigentlich zu gucken, ob man Bethanien, in Englisch heißt es Bethany, und ob man Bethany ist auch ein weiblicher Vorname, ob man zum Beispiel überlegen sollte, diesen weiblichen Vornamen zu benutzen. Und ich hatte die Idee zu überlegen, wie es wäre, wenn Bethany eine non-binäre Person wären, die in einem Identitätsfindungsprozess ist und würde gerne in 5 Kapiteln verschiedene Identitäten ausprobieren.
Und am Ende könnte es sein, so klingt es jetzt, dass das Künstlerhaus Bethanien anders heißen wird unter Ihrer Leitung.
Das könnte sein, aber das ist dann ein Prozess. Aber im Moment ist es so, dass ich gerne den Namen behalten würde, aber dem Ganzen vielleicht noch eine Art Nickname geben würde, einen Spitznamen, wie man in Deutsch sagen würde.
Antje Weitzel, neue künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Künstlerhaus Bethanien in Berlin. Dankeschön für das Gespräch.
Gern geschehen.
Musik spielt auch in unseren Filmen der Woche eine wichtige Rolle. Morgen startet nämlich ein Dokumentarfilm über Element of Crime. Gedreht hat ihn Charlie Hübner, nicht sein erster Musikfilm. Er hat ja auch schon mal über Feine Sahne Fischfilet einen Film gemacht. Unser Kritiker Jörg Taschmann war beim Eventstart dabei und ist jetzt im Studio. Hallo Jörg.
Hallo, hallo. Ja, gestern war der sogenannte Event statt. Das macht man ja gerade bei Filmen, die oft Musikfilme sind oder von denen man meint, die wirken einfach besser, wenn man die ganze Aufmerksamkeit auf einen Tag legt. Und den Film im Berliner Delphi-Kino zu sehen, immerhin ein 700-Mann-Platz-Kino und es war wirklich ausverkauft. Das war wie so eine Art Heimspiel, hat dann auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Und so mein erster Reflex nach dem Film war einfach schnell mal zu googeln, mal Element of Crime wieder live spielen, weil ich sie ewig nicht mehr live gesehen habe und plötzlich richtig große Lust drauf bekam. Also wenn ein Film das schafft, dann hat er eigentlich schon eine Menge erreicht.
Ja, und Charlie Hübner, der ist ja auch bekennender Fan der Band. Merkt man das dem Film an?
Ja, aber das ist kein Nachteil. Er ist einfach nur näher dran und das war die Band selbst, die ihn haben wollte. Und dann erzählt er mal ganz lakonisch aus dem Off, dass, wie es ihm mal nicht gut ging als Teenager, er einen Song von denen gehört hat. Damals haben sie noch Englisch gesungen und das entsprach einfach so seiner Seele und das hat ihn einfach immer begleitet. Und es gibt immer wieder Gespräche mit den 3 Bandmitgliedern, die von Anfang an dabei waren und das bis heute noch sind. Und dazwischen hat er sie auf 5 verschiedenen Konzerten gefilmt, weil sie im vorigen Jahr 5 Konzerte in Berlin gaben. Und da geht's auch zurück, da sieht man auch Archivaufnahmen. Sie haben eben angefangen, fast so punkigen Jazz zu spielen, wo sich Gruppen innerhalb von einem Tag gebildet haben und dann war es auch gar nicht in groß zu proben. Und dann sagt Emma Jakob Ilja, einer der Mitglieder, naja, es hat zwar Spaß gemacht, das zu spielen, aber man konnte sich das eigentlich nie anhören. Und irgendwann hatte dann auch Sven Regner Lust, Musik zu machen, die ihm gefiel. Hör doch mal kurz rein.
Ich hatte eigentlich gemerkt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne schöne Songs singen möchte.
Wo die Luft am schlimmsten ist, ist das Atmen intensiver und das Husten attraktiver als irgend sonst wo auf der Welt. Und irgendwer hält immer die Glühweintrinker Fahne hoch. Da geht am Ende viel daneben, so wie überall im Leben. Wer nicht mehr stehen kann, fällt hin. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
Der Film beginnt übrigens damit, dass Sven Regner, also der Sänger und mittlerweile ja auch gefeierter Buchautor, erzählt, dass sie eigentlich am Anfang immer verstecken wollten, dass sie aus Berlin kamen. Und das hätte irgendwie ewig gedauert, über 20 Jahre, bis sie dann mal in einem Song wirklich den Namen Berlin ganz explizit ausdrücken. Das ist natürlich hier ein Song, wo Berlin eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Wie geht denn Charlie Hübner um mit der Musik im Film? Das ist natürlich eine zentrale Frage, ein Film über eine Band. Er war bei diesen 5 Konzerten dabei. Hört man die Band dann immer bei den Live-Konzerten?
Also ich habe ja manchmal das Problem, wenn es so Filme über Bands gibt oder so Musikfilme, dass die Musik so verhackstückt wird. Dann gibt es immer mal so die ganzen Hits, so alle 10 Sekunden. Diese ganzen Filme erinnern an einen riesigen Videoclip. Alles ist irgendwie so schnell aneinander geschnitten und man ist irgendwie frustriert, weil die Musik eigentlich noch die wenigste Rolle spielt. Das macht Charlie Hübner zum Beispiel nicht. Er spielt mehrere Songs aus, gerade den Song, den wir gerade gehört haben, Wenn es kalt und dunkel wird in Berlin, auch am Anfang, wird ein Song komplett ausgespielt und dann zu den Anfangstiteln, was ich sehr schön finde, wenn man dann auch wirklich Zeit hat, mal auch auf diese Texte zu achten. Weil diese Texte sind ja auch ein Teil der Faszination, die diese Band ausmacht. Und insofern finde ich, hat Charlie Hübner eine wirklich schöne Mischung gefunden, die Band zu zeigen, ihre Anfänge zu zeigen und ihre Stärken eben auch zu zeigen. Und auch wie kollegial diese Band ist, weil bei allen diesen 5 Konzerte haben sie sich Gastmusiker und Freunde geholt, die dann auch gespielt haben. Und auch die hat Charlie Hübner gefilmt, auch die kann man hören. Also es ist Musik von Element of Crime and Friends, die man in diesem Film hört. Und ich kam ehrlich gesagt total beglückt raus aus diesem Film, weil der einfach, man fühlt sich einfach so wohl danach. Die Leute haben auch wirklich Beifall geklatscht. Es war fast wie so eine Live-Performance mit ein bisschen Background, mit ein bisschen mehr Information. Ja, also wahrscheinlich muss man diese Musik mögen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jemand gibt, der noch nie was von denen gehört hat. Aber selbst dann, glaube ich, spürt man diese Wärme, die Charlie Hübner ausstrahlt als Regisseur. Und trotzdem ist es ein hochinformativer Film über diese Band und das alte West-Berlin, was noch eine ganz große Rolle spielt.
Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, heißt ja der Film von Charlie Hübner über die Band Element of Crime. Wir wollen aber auch noch über einen anderen Film sprechen, und zwar Power of Love, eine deutsch-finnische Produktion von Jonas Rothländer. Ein Film, Jörg Taschmann, über die große Liebe oder eher Leidenschaft und oder Sex?
Ob das nun die große Liebe ist, das sei mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall ein hochspannendes Werk. Und ich finde ja, dass das Kino so prüde geworden ist. Es gibt ja kaum noch Liebesfilme. Und es gibt ja nicht mal mehr verkitschte Liebesfilme. Und von daher jetzt mal einen Film über ein Pärchen zu sehen, beide sind so Mitte 30. Er, Robert, ist extra für sie von Berlin nach Helsinki gezogen. Sara ist Finnin, hat auch mal eine Weile mit ihm in Berlin gelebt. Und die beiden spielen Rollenspiele, auch in der Öffentlichkeit. Also sie spielen mit diesen Rollenklischees, dann spielt er mal so den Macho und nennt sie immer Babe und will sich immer von ihr bedienen lassen. Aber sie dreht das dann teilweise eben auch um. Das hat dann auch mit Fesselspielchen und solchen Sachen zu tun. Man weiß manchmal immer nie genau, spielen die das jetzt? Meinen die das? Wird dieses Spiel plötzlich zu viel? Kippt das? Und auch hier können wir mal ganz kurz reinhören, wie sich das in etwa anhört.
You think you deserve sex now or what? Stop smiling. Undress. Not so fast. Undress for me.
Hinzu kommt, dass das wirklich auch schön gefilmt ist. Es sind 2 sehr charismatische Darsteller, Darsteller und Darstellerinnen, Sara Kotkaniemi und Nicola Perot, die man auch so nicht kennt. Und da ist eben auch mehr als Sex. Es gibt dann nach den Sexszenen, die auch jetzt nicht allzu explizit gezeigt werden, eher mehr so angedeutet, gibt es dann auch eben sehr, sehr innige Momente, wo sie einfach nur da liegen. Und da spürt man, da ist schon auch mehr dabei. Und das ist, manchmal ist die Kamera sehr nah dran, dann lässt sie ihnen auch wieder Raum. Also auch das hat mich wirklich überzeugt. Und man muss ja Filme immer in einem gewissen Kontext sehen. Und dadurch, dass dieser Film eben überrascht und man nie genau weiß, was da zwischen den beiden passiert, ist man eigentlich auch immer dabei.
Das ist, wie gesagt, eine deutsch-finnische Koproduktion. Merkt man das dem Film irgendwie an, außer dass er teilweise auch finnisch gesprochen ist?
Also ich finde gerade die Sprachenvielfalt und wie sie eingesetzt sind, fand ich sehr, sehr spannend, weil die, das haben wir auch in diesem kleinen Ausschnitt gehört, eigentlich reden die Englisch miteinander. Aber ab und zu kippt er ins Deutsche und sie antwortet ihm auch Deutsch. Wenn sie Deutsch redet, ist sie viel weicher, ist auch ihrer Ton viel weicher, weil sie sich auch nicht mehr so sicher fühlt. Im Englischen ist sie ein bisschen dominanter. Ab und zu redet sie auch mit ihm Finnisch. Er kann auch 3 Brocken Finnisch. Aber wie und wann die Sprache eingesetzt wird, fand ich total spannend, weil es auch viel über den Zustand der Beziehung in diesem jeweiligen Moment aussagt. Und auch das ist letztendlich ein Plus. Also es ist nicht nur einfach so eine Co-Produktion. 2 Länder haben Geld gegeben und irgendwie spielt das in Helsinki und dann ist auch noch ein deutscher Schauspieler dabei, was ja viel zu oft der Fall ist, sondern auch das ist organisch. Das ist ein kleiner, aber wirklich feiner Film, den man sich gerne mal geben kann.
The Power of Love startet morgen also auch in den Kinos. Jörg Taschmann, vielen Dank.
Sehr gern.
Wir kennen ihn, den Schrei nach niedrigeren Rundfunkbeiträgen, den Vorwurf des Staatsfunks, Lügenpresse, braucht man alles nicht mehr, meinen einige. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen Nachbarländern. Die Schweiz etwa zieht ihre drastischen Beschneidungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch. Und wie Katrin Hondl berichtet, geht es da auch an eine Kernkompetenz von Radio und Fernsehen, nämlich die Nachrichten.
Willkommen zur Tagesschau.
Noch klingt es mittags um 12 so im Schweizer Fernsehen SRF. Ab dem Sommer 2025 aber sollen die Mittags- und die 18 Uhr Ausgabe der Tagesschau stark verkürzt werden. Und am Wochenende soll es mittags gar keine Nachrichten mehr geben.
Ich glaube, dass wir sparen in eher nutzungsschwachen Zeiten.
So SRF-Direktorin Nathalie Wappler am 23. September zu den Sparmaßnahmen.
Also die Mittagstagesschau wird durch einen Newsflash, einen moderierten Newsflash ersetzt. Das wiederum wissen wir übrigens auch, dass das heute auch eher so das Konsumverhalten ist, auch über den Tag hinweg. Und deshalb sehen wir dort Möglichkeiten zu reduzieren.
In den kommenden Monaten sollen beim SRF rund 75 Stellen gestrichen werden. Der französischsprachige Sender RTS hat den Abbau von 55 Vollzeitjobs angekündigt. Dass beim Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gespart wird, ist keine Überraschung. Denn im Sommer hat Medienminister Albert Rösti entschieden, die jährlichen Rundfunkgebühren für die Schweizerinnen und Schweizer deutlich zu senken. Ein harter Einschnitt, sagt Manuel Puppis, Medienwissenschaftler an der Uni Fribourg.
Wenn die Gebühr, wie von der Regierung vorgesehen, tatsächlich sinkt von 335 auf 300 Franken, dazu kommen sinkende Werbeeinnahmen, der nicht mehr gewährte Teuerungsausgleich, dann sprechen wir hier natürlich von einem Einbruch des Budgets von ziemlichem Ausmaß. Dass jetzt Tagesschau-Ausgaben eingespart werden, ist natürlich ein starkes Zeichen, dass es eben tatsächlich ans Eingemachte geht.
Entsprechend groß ist die Empörung über das angekündigte Sparprogramm. Man sei schockiert, hieß es bei der Schweizer Mediengewerkschaft SSM zum Stellenabbau. Besonders schmerzlich sei das geplante Sparprogramm bei Tagesschau und regionalen Infosendungen. Selbst Politiker, die noch drastischere Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk fordern, kritisieren die Sparpläne. So der Parlamentarier Gregor Rutz, Medienpolitiker der rechten SVP. Seine Partei will mit der sogenannten Halbierungsinitiative per Volksabstimmung den Rundfunkbeitrag noch massiver senken als die Regierung. Aber dass nun bei der Tagesschau gespart werde, erstaune ihn, sagt Rutz.
Weil das ist ja der unumstrittene Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die Informationsvermittlung. Darum verstehe ich jetzt nicht, warum dort gespart wird.
Ginge es nach SVP-Politiker Rutz, sollten stattdessen die öffentlich-rechtlichen Angebote für unter 35-Jährige reduziert werden. Auch der Eurovision Song Contest, der traditionell von der Europäischen Rundfunkunion EBU veranstaltet und 2025 vom Schweizer Rundfunk organisiert wird, sollte nach Ansicht von Rutz keine öffentlich-rechtliche Angelegenheit sein.
Dieser Eurovision Song Contest, wo immer wieder darauf verwiesen wird, wie enorme Quoten man hier erreicht und so weiter. Also da begreife ich die Welt nicht mehr. Das wäre ja ein wirklich klassisch privat organisierbarer Anlass. Und warum das hier über die öffentlich-rechtliche Station laufen muss, das will mir nicht in den Kopf.
Es ist also eine sehr grundsätzliche Debatte über Sinn und Zweck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz. 2018 hatte die sogenannte No-Billag-Initiative die komplette Abschaffung der Rundfunkgebühren gefordert und war bei der Volksabstimmung mit über 70% Nein-Stimmen krachend gescheitert. Doch inzwischen bröckelt der politische Rückhalt auch über die Schweizerische Volkspartei hinaus.
Früher war es schon so, dass nicht nur die Linke, sondern auch die Mitteparteien einen Service Public, einen öffentlichen Rundfunk für zentral hielten und die SRG da auch immer gegen Angriffe verteidigt haben. Heute ist es aber nicht mehr nur die eher rechtsgerichtete SVP, die da quasi immer die SRG kritisiert. Das sind heute auch Exponentinnen und Exponenten der FDP und der Mittepartei.
Sagt Medienwissenschaftler Manuel Puppis. Schließlich gehe es nicht mehr ums große Ganze, sondern, durch die Blume gesagt, nur um ein bisschen sparen.
Katrin Hondl über die Sparmaßnahmen beim Schweizer Rundfunk. Und das war's für heute von Fazit. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen einen schönen Tag der Deutschen Einheit morgen. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.